Task Force Klebladel, der Pantherholiker-Podcast. Mit Benjamin Thaler.
Du bist ja gefangen in dir selber mit dem Namen.
Matthias Müller.
Das wissen gar nicht alle, was wir da für eine Legende eigentlich in unseren Reihen haben. Ist.
Und Markus Chef.
Ja, wo ist er denn, hä? Der Markus. Ja, wo ist denn der Markus? Ja, komm her.
Servus und hallo, ihr liebe Pantherfans. Ich begrüße euch zur neuesten Ausgabe der Task Force Klebladel. Ausgabe 80, haben wir festgestellt.
Und 80. Hammer.
Und der Matze, ihr habt es schon gehört, ist heute auch da. Matze, grüß dich.
Grüß dich, Markus. Hi.
Ja. Ja. Kurzfristig müssen wir auf unseren Chef verzichten, der immer noch leicht kränkelt. Möchte die Stimme schonen für die anstehenden Playoffs.
Gute Besserung, Benji.
Gute Besserung in die komplette Family, wie es halt immer so ist. Mit Kindern. Ja. Never ending story. Deswegen yes. Gute Besserung. Nochmal ins komplette Hause Thaler. Und ja, erste Frage, Matze, wie üblich, wie geht's dir?
Ja, kann ich klagen. Viel los aktuell, ja. Arbeit und so weiter. Aber kennen wir alle. Jeder ist irgendwo eingespannt. In vielen Unternehmen passiert sehr viel aktuell. Sehr viel Veränderung. Ich glaube, das können viele nachvollziehen, die da draußen, die uns zuhören. Von daher will ich mich ja gar nicht beschweren, aber es ist ja. Ich kann nicht klagen über Rastlosigkeit. Ja, das ist eher.
Langweilig wird es mit Sicherheit nicht, auch beim ERC nicht, wie wir ja festgestellt haben.
Genau.
Gibt es ja auch einen etwas größeren Diskussionspunkt heute, den wir mit besprechen werden. Das Thema, ja, neue Saison und ja, den Umbau des Blocks M, der ja zu einem Sitzplatz umgewandelt wird in der kommenden Saison. Aber da kommen wir nachher dazu. Ich möchte anfangen natürlich mal mit den spielerischen Themen. Machen wir mal das einfache zuerst, weil der ERC hat es geschafft, zum allerersten Mal, seitdem wir in der deutschen Eishockey-Liga ja mitspielen, dass wir Hauptrunden-Erster sind und auch bleiben bis zum Ende. Und das ist eine Wahnsinnsleistung. Das Ding haben wir ja mit dem Sieg gegen Straubing eingetütet, dass wir nicht mehr vom Platz 1 zu verdrängen sind durch Berlin. Und ja, das bedeutet natürlich auch, Champions League nächstes Jahr ist uns nicht mehr zu nehmen. Und ja, Hauptrundensieger ERC Ingolstadt klingt schon geil, ne?
Ja, es, also, ich meine, du siehst das auch in der Arena, im Umlauf, wenn du mit den Leuten sprichst, ja, dass das alle schon als etwas Besonderes aufnehmen und versuchen, das so ein bisschen für sich, jeder auf seine Art und Weise, das so ein bisschen für sich mitzunehmen. Also, ich versuche es auch, weil ich denke nicht, dass wir jedes Jahr so ein Event haben werden, ja, dass der ERC auf 1 die Hauptrunde beendet. Ich glaube, wir sollten auch schauen, dass wir es nicht als selbstverständlich nehmen. Aber ich denke, so bezogen auf die Leistungen und die Art und Weise, wie wir gespielt haben, definitiv verdient der erste Platz, sagen ja auch alle Experten. Von daher, ja.
War auch überall zu lesen, wo es halt die entsprechenden Posts auf Social Media von der Eishockey-Liga oder alle anderen irgendwelche Eishockey-Content betreibenden Seiten gemacht haben oder gebracht haben. Absolut verdient. Ja, aber von dem Titel Hauptrundensieger hast du vielleicht nur dein Champions-League-Ticket gelöst. Die geile Zeit beginnt ja jetzt erst mit den Playoffs und da fängt ja wieder alles bei Null an. Davon kannst du dir nichts kaufen, außer ein Heimrecht. Und am Ende kackt die Ente, wie es so schön heißt.
Ja.
Und wenn es natürlich dann in knapp 8 Wochen dann Deutscher Meister ERC Ingolstadt heißt, ne, nehme ich das natürlich mit. Aber bis dahin fließt noch viel Wasser die Donau runter und der ERC hat noch ein paar Aufgaben vor sich. Aber wir sprechen nicht über das, was kommt, sonst machen wir es nachher, sondern über das, was passiert ist. Wir hatten ja am Wochenende die Spiele am Sonntag in Frankfurt, was der ERC verloren hat. Mhm. Dann das Spiel am Freitag gegen Straubing, Derby. Das war so ein kleines Spiel. Matze, ich weiß nicht, wie es dir ging. Da hatte ich mal das erste Mal seit langer, langer Zeit, aber das erste Mal in dieser Hauptrunde, so ein richtig geiles Playoff-Feeling. Aber was die Leute außenrum war. Straubing war mit brutal vielen Leuten da, Gästeblock aus allen Nähten geplatzt, weil ja, sogar die Nottreppen zugestellt worden sind durch Leute. War eine geile Stimmung auch von Straubing, muss man ihnen
Ja, auch
lassen.
Credits,
Ja.
wirklich, die haben gute Stimmung gemacht, ja, muss man sagen.
Na, und da war wirklich so für mich so, oh, geil, jetzt fängt es langsam an zu kribbeln. Und natürlich auch mit dem besseren Ende für uns am Schluss, natürlich. Gegen Straubing verliert man nicht gerne. Ich vor allem nicht. Und da hatte ich wirklich das erste Mal das Gefühl seit langem, hey, boah, das ist Playoff-Hockey. Auch von den Rängen her.
Also für mich hat es tatsächlich mit der Stimmung, mit der Playoff-Stimmung so ein bisschen im Berlin-Spiel 2 Tage vom Straubing-Spiel angefangen. Das Nachholspiel, was wir da gehabt haben. Und ja, Berliner Support war da nicht so präsent. Ist aber auch klar mit Spielverlegung und unter der Woche. Trotzdem fand ich, dass allgemein diese Grundstimmung in der Arena schon so ein bisschen auch Richtung Playoffs gegangen ist. Und das hat sich dann auch ja, gegen Straubing fortgesetzt und nochmal. Hat dann nochmal ein anderes Level erreicht. Und ja, da habe ich schon auch dieses Kribbeln in mir gespürt und auch das Gefühl gehabt oder die Stimme, die innere Stimme, die gesagt hat, okay, jetzt kommt die Playoff-Zeit und da musst du als Fan dann eben auch bereit sein. Kostet uns ja alle auch Energie, irgendwo so ein Playoff-Spiel und oder so eine ganze Serie. Weiß noch Serien, wo ich dann nach der Serie irgendwie komplett ausgepumpt war, auch emotional, ja, und da erstmal 1, 2 Tage für mich gebraucht habe. Um das alles zu verarbeiten. Und jetzt kommt diese Zeit wieder, das ist geil, ja. Muss man aber auch bereit sein, auch das Umfeld, ja, weil man ja sehr fokussiert ist auf Eishockey. Die Spiele kommen ja alle 2, 3 Tage und ja, wird geil und ich freue mich drauf. Und ich glaube auch, dass wir ein Team haben, was auf jeden Fall uns eine gute Zeit bereiten kann.
Ja, definitiv. Dann hatten wir ja das Spiel am Sonntag in Frankfurt, wo es eigentlich sehr gut angefangen hat für den ERC. Ich möchte jetzt nicht diese Niederlage kleinreden, war dann so ein bisschen nicht mehr das, was der ERC spielen kann. Frankfurt hat dann natürlich Gas gegeben, bei denen geht es ja noch um etwas. Das hast du halt absolut gemerkt und dass du nicht jedes Spiel einfach dominieren kannst, ist auch klar. ERC hat da unter anderem das Spiel komplett aus der Hand gegeben, war 2-0 vorne, dann hat Frankfurt das Spiel gedreht. Sah man selten, dass das Spiel komplett gedreht worden ist. Ja, aber ich glaube, die Lehren wurden auch daraus schnell gezogen. Man hat aber auch gemerkt, dass der ERC so ein bisschen in den Normalmodus noch läuft. Es wurde viel rotiert. Ich glaube, mit Bodie wurde eine Pause gegönnt. Pieter hat eine Pause bekommen. Du merkst, jetzt kannst du so auf die letzten paar Spiele, wo es tabellarisch für uns nichts mehr geht, jetzt auch mal den einen oder anderen eine Pause gönnen, eine wohlverdiente.
Musst du auch, aus meiner Sicht, ja.
Ja. Jetzt, sie hat dann natürlich ein paar Verletzungssorgen, auf die kommen aber auch gleich zu sprechen. Und da hast du natürlich gemerkt, dass da auch vielleicht die Abstimmung nicht ganz so gepasst hat. Was ich aber durchaus beachtlich finde, ist einfach die Reihe um Austin Keating. Ne, egal, wen der an seiner Seite hat, da läuft's. Egal, ob das jetzt Pieter Gedack ist, der ja so ein bisschen der Ersatz für Philipp Kraus ist, der sich ja vor ein paar Wochen verletzt hat. Der harmoniert auch super in die Reihe, gefällt mir echt gut. Ja, also bei Austin Keating läuft es einfach. Ich
Ich
glaube jetzt.
finde, Keating ist ein Spieler, der es seinen Nebenleuten einfach extrem einfach macht. Also du kannst da hinstellen, wen du willst. Also natürlich, also uns beide wahrscheinlich nicht, ja, aber Jungs, die
Ich mache
halbwegs,
ihn den Weg frei, aber das war's dann schon.
aber die Jungs, die halt das Eishockeyspiel gelernt haben und das professionell betreiben und dann glaube ich, Keating ist einer, der auch jeden Mitspieler dann irgendwie besser macht. Ne? Ist auch so eine Floskel. Und trifft die aber wirklich nicht auf alle zutrifft. Ja. Und ich würde auch gerne nochmal kurz was nachschicken zum Sonntagsspiel in Frankfurt, weil ich glaube, da sind wir mit der Fanbase bei uns und mich inklusive, hat man da so ein bisschen so eine Erwartungshaltung. Ne? Du hast unter der Woche Berlin geschlagen, da war ja eigentlich schon fix, dass wir ja, Tabellenerster bleiben, weil es war ja nur noch ein Punkt, der gefehlt hat und auch noch bessere Tordifferenz. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass Berlin uns da noch verdrängt hätte, vom Platz 1 selbst, wenn wir gegen Straubing verloren hätten, wäre eher gering. Dann gewinnst du noch gegen Straubing, wo ich eh schon gedacht habe, okay, es könnte so eine Art Spannungsabfall vielleicht auch schon im Straubing-Spiel passieren, was nicht der Fall war. Da war ich schon positiv überrascht vom Team. Und dass das dann irgendwann kommt und du nicht wie diese 100% gehen kannst, mental, ja. Ich glaube, das ist, Eishockey ist so eine intensive Sportart, ja. Da sagt dir ja auch jeder Coach und so weiter, du kannst einfach nicht über 52 Spiele dieses höchste Level gehen an Konzentration und Einsatz. Das funktioniert einfach nicht. Und deswegen gibt es auch keine Mannschaften, die alle Spiele gewinnen, wie teilweise im Fußball, ja. Weil es einfach eine andere Intensität hat und ist einfach nicht möglich. Und ich glaube, dass, ja, Frankfurt auch keinen schlechten Tag hatte. Für die ging es noch um was. Und für mich ist Frankfurt auch so ein bisschen unberechenbar diese Saison. Die haben richtig gute Spiele und dann 3, 4 Tage später ganz schlechte Spiele, wo man es gar nicht irgendwie bemessen kann, woran das liegt. Und da kommen wir aber auch später dazu, wenn es um die möglichen Pre-Playoff-Gegner geht. Und deswegen, ja, klar, man gewinnt lieber die Spiele, aber ich glaube, das muss man denen auch zugestehen, dass man ein Spiel mal einfach auswärts nicht gewonnen haben. Ja.
Ja, ich glaube, danach hat es auch ganz schnell geheißen, einfach Mund abwischen. Am Dienstag geht es ja schon wieder weiter. Da hatten wir, ja, wir nehmen Mittwochabend auf. Gestern Dienstag das Spiel gegen München. Die einen oder anderen sagen, es wäre ein Derby. Ja, aber das hatten wir ja schon das Thema. Das Spiel gegen München gehabt. Und da muss ich auch sagen, hat der ERC so am Anfang ja noch ein bisschen einen holprigen Start gehabt, also holprig in Anführungszeichen. München hat gemerkt, die laufen auch heiß, ne? Vor allem seit Don Jackson das Ruder übernommen hat, aus bekannten Gründen auch. Und ja, München definitiv ein unangenehmer Gegner. Ich glaube, gegen die in den Playoffs zu spielen, wird kein Spaß werden. Es wird eine sehr interessante Serie zwischen Mannheim und München, wer auch immer da dann das Heimrecht hat. Wird sehr ansehnlich werden, auf alle Fälle. Und München hat es auch gezeigt, trotz dass ein Chris D'Souza, weil er aktuell gesperrt ist, ihren Topscorer definitiv zu rechnen ist, hat den ERC in den ersten Minuten kaum kommen lassen. Aber dann, je länger das Spiel gedauert hat, ist der ERC immer besser auch ins Spiel gekommen. Und da muss ich auch sagen, vor allem im letzten Drittel hast du es wirklich gemerkt, dass du kannst spielen gegen wen du willst. Du kannst wegen mir auch gegen München spielen. Dieses Mindset, was der ERC sich in dieser Saison erarbeitet hat, ich sage auch wirklich erarbeitet, kommt nicht von ungefähr. Und das ist, was ist das, was uns auch heuer einfach ausgemacht hat. Du kannst den ERC einfach nicht auf die leichte Schulter nehmen, auch wenn du führst. Ne, mit dem ist immer zu rechnen. Auch wenn es, sagen wir es mal, ein kein bockstarkes Spiel war, ne, von uns, sondern es war ein solides Spiel. Aber dann hast du halt in den letzten Minuten, zack, Reilly Sheen mit einem kurzen Schlenker. Auf einmal ist das Spiel gedreht und das Momentum ist auf deiner Seite. Das ist das, was uns einfach ausmacht. Letzte Saison hätten wir es wahrscheinlich volle Kanne verloren, solche Spiele. Und heuer drehst du einfach diese Spiele. Und auch wenn München dann den Ausgleich erzielt, ist an der ERC bis zur letzten Minute immer brandgefährlich und ein kurzer Abwäscher, ne, Schuss Bodie, Abwäscher Wagner, drin die Scheibe und schon führst du 3-2, 40 Sekunden vor Schluss. Und Keating macht dann mit einem Empty Netter den Deckel drauf und schon gewinnst du ein Spiel mit 4-2, wo du dann, sag ich mal, erst ab der 50. Minute die aufrechte Sitzposition eingenommen hast. Der eine oder andere kennt ja dieses Meme aus dem Internet, ne, wenn man hinten ist, ne, einmal aufrechte Position und los geht's. Und das ist halt einfach der ERC. Also für mich auch ein bisschen simpel diese Saison, mit dem ist einfach immer zu rechnen, auch wenn es vielleicht am Anfang nicht so ausschaut. Mit so einem Turbo-Eishockey am Anfang. Das Spiel dauert 60 Minuten und mit dem ERC ist halt auch bis zur letzten Minute immer zu rechnen, dass da was passieren kann. Aber da ist gestern bei diesem Spiel gegen München was passiert, was uns erstmal ein bisschen Sorgen bereitet hat, weil Williams raus ist. Williams stand im Tor gestern und ja, hat sich so ein bisschen leicht verletzt, weiß nichts Genaueres. Auf alle Fälle war Williams ab dem zweiten Drittel auch wieder auf der Bank, war auch dann am Schluss mit auf dem Eis. Also ich sehe das so ein bisschen als kleines gutes Zeichen, dass das wahrscheinlich nur eine reine Vorsichtsmaßnahme war. Aber das Ganze hat Erik Eder aus unserer U20 zu seinem DL-Debüt verholfen. und hatte so ein bisschen Vibes von der Saison 1920, als ein gewisser Timo Piemayer bei uns noch im Tor war, sich beim letzten Heimspiel gegen Wolfsburg nach einem ja, Zusammenprall mit dem Gegner oder ich glaube, das war sogar der eigene Spieler, verletzt hat und auf einmal musste Jonas Stettmar ins Tor, weil Patrick Reimer an dem Tag auch krankheitsverletzungsbedingt gefehlt hat. Und Stettmar hatte da 10 Minuten, wo er dann für den ERC sein Debüt gegeben hat. Gestern, wie gesagt, Erik Eder mit seinem DL-Debüt hat er absolut top gemacht für einen 19-Jährigen. Die ersten Minuten auf Eis, also er war schon oft Backup, ist oft im Training dabei. Also, ja, glaube ich, er kennt das Tempo schon mittlerweile. Aber war top, hat auch einen richtig starken Save gebracht gegen Maxi Daubner, wo er den dann mit einem Spagat raus hat. Also ich hätte mir wahrscheinlich alles gerissen bei solchen Schnellbewegungen. Und ja,
Ich denke,
souverän.
du kannst auch sagen, dass das ein Save des Spiels war, weil ich
Ja.
denke, da steht es 2-0. Ja, und da nochmal zurückzukommen, nicht unmöglich, aber ist natürlich ein Game Changer, wenn du da 2-0 zurücklegst gegen die Dosen, dann wird es nicht mehr so einfach so zurückzukommen. Ich fand auch, ich habe das Spiel leider nur ausschnittsweise gesehen, also nicht nur die Zusammenfassung, sondern schon ein bisschen mehr, aber jetzt nicht alles. Aber was ich gesehen habe, weil es wurde ja so ein bisschen auch Kritik ausgeübt bei uns in der Gruppe, von wegen Bewegungsablauf und langsam und so weiter. Ich glaube einfach, dass der Eder so, ja, sich einfach anders bewegt. Also er hat einfach eine andere Art, sich zu bewegen,
Ja.
was ein bisschen behäbig wirkt, aber ist es gar nicht behäbig, weil ansonsten würde er gar nicht so schnell von links nach rechts kommen. Er würde gar nicht funktionieren,
Er
sondern
kommt
er hat
schneller von
einfach.
links nach rechts wie ich wahrscheinlich. Das steht außer Frage.
Genau. Also ich denke, dass dieser Eindruck da erstmal nur damit zusammenhängt, dass er einfach ja einen anderen Bewegungsablauf hat wie ein Williams
Ja.
oder
Und du
ein
musst es
Hatter.
natürlich, es ist, es war jetzt ein erstes Spiel, du bist natürlich auch als ERC-Fan andere, sag jetzt mal, Abläufe gewohnt oder anderes Tempo, das ist halt einfach, aber für einen 19-Jährigen in seinen ersten Minuten auf dem Eis hat das absolut top gemacht, ist auch, war so Spieler des Spiels für mich. Ja, auch sein Grinsen bei Magenta nach dem Spiel hat eigentlich alles gesagt. Ne, der ist mit einem Dauergrinsen ins Bett gegangen und heute wahrscheinlich auch wieder aufgewacht. Hab mir einfach getaugt, der Bur, wie man so schon sagt, und kann man nur gratulieren für einen absolut gelungenen Einstart. Hoffen wir aber trotzdem, dass es bei Williams nicht arg zu gar ausfällt. Aber Helianko ist ja auch noch da. Aber du brauchst trotzdem einen Devin Williams als Backup, weil kann immer was passieren in den Playoffs und wenn einer das weiß, wie es ist, mit drei verschiedenen Torhütern in eine Playoff-Serie zu gehen, dann sind es wohl wir. Ja.
Mein Eindruck war, weil Williams ist ja im Powerbreak runtergegangen. Also praktisch nicht direkt, nachdem es passiert ist, sondern erst im Powerbreak, nachdem man
Ja.
sich miteinander unterhalten hat. Und mein Eindruck ist, dass wenn es in dem Spiel noch richtig um was gehen würde, dass er vielleicht gar nicht runtergegangen wäre. Also Vermutung, ja.
Ja.
Und so hat man dann wohl gesagt, okay, pass auf, es zwickt was, keine Ahnung, ist was passiert. Theoretisch geht es um nichts mehr in dem Spiel, ja. Dann lass uns das einfach mal switchen, ja, und Eder rein ins Tor stellen und du kommst runter. Das war jetzt mein Eindruck, wie das zustande kam.
War sogar, glaube ich, nicht ganz schlecht, dass das passiert ist. Also man
Ja.
kann niemanden irgendeine Verletzung, um Gottes Willen. Aber ich glaube, das war auch so ein bisschen, ah, hoppla, jetzt kommt ein 19-Jähriger, der braucht uns jetzt mehr als, sage ich mal, einen Williams. Und da was auch dieses, hat sich das Spiel ein bisschen verändert. Ne? Der ERC kam immer besser ins Spiel, defensiv war es dann richtig stark, auch was wir gespielt haben. Und dann war es auch wirklich ein Duell auf Augenhöhe. München war immer brandgefährlich. Und da hat er jetzt hier auch wieder weggeblockt, was geblockt werden muss. Und ja, es hat zwar dann bis zum letzten Drittel gedauert mit dem Ausgleich. Und da ist es halt einfach das Geduldsspiel. Und der ERC spielt halt einfach stur seinen Stiefel runter in diese Saison. Weil irgendwann wird es klappen. Und das ist halt einfach dieses Selbstvertrauen, was du einfach hast. Du verfällst nicht in Panik. Und ich sage jetzt mal, war nicht so schlecht, dass Erik Eder im Tor war, weil natürlich, wie es halt immer so ist, hey, Der braucht uns jetzt, machen wir ihm ein starkes Debüt.
Es war auf jeden Fall ein Impuls, ja. Ein Impuls ans Team und es hat was gebracht. Und von daher hat das Spiel auch wieder eine eigene Geschichte gehabt und die ist dann am Ende gut ausgegangen für uns.
Weil wir ja gerade bei dem Thema Verletzungen waren, bei Willi hoffen wir natürlich, dass es jetzt nichts Tragisches ist. Und bei Daniel Schmölz, der sich beim Spiel gegen Straubing verletzt hat, hat ja dann die letzten zwei Partien auch ausgesetzt, verletzungsbedingt. Ja, wir wissen nicht mehr wie andere, aber es sah jetzt von mir aus oben, ich war auf dem Balkon, habe getickert und habe Schmölz gesehen, wie er dann auch zur Bank gefahren ist. Hat auch immer seinen Arm ganz komisch gehalten. Der Grund, ob er jetzt einen Schlag auf die Hand bekommen hat oder irgendwas mit dem Ellenbogen, habe ich jetzt nicht gesehen. Aber auf alle Fälle hat er sich vor Schmerzen gekrümmt auf der Bank, ist dann auch gleich in die Kabine gegangen, kam dann auch nicht mehr zurück. Wenn der natürlich länger ausfällt, Schmelz, tut der sakrisch weh.
Jo. Also
Ja,
Schmölz
und
kannst du nicht ersetzen. Ne? Also es ist einer dieser Spieler, ja, vom Tor. Und er hat ja noch andere Sachen auch diese Saison gezeigt, die er kann. Auch mal ein Penalty verwandeln, einfach mal reinschmölzen. Ja.
ja,
Und
einfach diese Daniel Pieter kann das nicht alleine machen.
genau.
Und das ist auch die Zwillinge ja, auf dem Eis. Die schauen sich das so ähnlich. Und
Also
das
es
sind
wäre
dann
schon ein herber
einfach,
Verlust. Ne? Aber wie gesagt, ich habe. Meine Hoffnung ist, dass es irgendwie funktioniert für die Playoffs.
ja. Hatte zum Glück jetzt noch eine Woche zusätzlich Zeit zu gesunden. Und auch bei Philipp Kraus, der ja jetzt doch schon ein bisschen länger mit ausfällt. Nach seiner Oberkörperverletzung, glaube ich, schauen auch die Zeichen relativ gut aus, dass er vielleicht wieder ins Training einsteigen kann, jetzt bald. Und dass er dann zu den Playoffs hin auch langsam wieder ein Thema wird. Aber wichtig ist, Zeit geben. Und das ist halt einfach der Vorteil, den wir halt haben in unserem breiten Kader, dass du halt auch solche Ausfälle kompensieren kannst. Ersetzen kannst du es nicht, du musst es natürlich ein bisschen anders spielen, aber du hast dann einen Abbott Gerdakis, der seitdem neben Pieter und Keating spielt und wirklich auch seine Mitspieler besser macht. Und Gerdakis hat sich auch selbst mit seinem ersten Saisontor dann vor kurzem belohnt und merkt dann einfach, dass er halt auch einfach der Assistgeber ihr ist, wie der Torschütze, und da habe ich jetzt auch keine Angst, wenn es jetzt mal in eine Viertelfinalserie geht, und ein Gedakis ist im Lineup anstatt einen Philipp Kraus, der dann vielleicht noch ein paar Tage braucht, bis er wieder einsatzfähig ist. Wir drücken auf alle Fälle die Daumen, ne, an alle. Ja, bei Gratheig, wir wissen es nicht, kommt er nicht. Ich gehe eher nicht davon aus. Ne, wichtig ist aber, dass er halt einfach wieder gesund wird. Ja. Soll den Kopf frei bekommen für die schönen Dinge. Abseits des Eishockeys wird der Papa. Und das ist natürlich genauso wichtig. Und da hoffen wir natürlich auch nur das Beste für alle, die jetzt gerade auf unserer Verletztenliste stehen. Wir haben ja schon angesprochen, das Thema Viertelfinale, das ja dann übernächste Woche steigt. Und ja, es tun sich vier Clubs auf, die für uns in Frage kommen. Das wären, wenn wir mal von hinten anfangen, Frankfurt, Wolfsburg, Schwenningen und Nürnberg. Ne? Frankfurt als Elfter, aktuell unterm Strich, wäre raus. Das heißt, Straubing ist mit auf Platz 7, glaube ich, auch gar nicht mehr zu überholen von
Na, die sind fix auf 7, ja.
Nürnberg, wenn ich es richtig gelesen habe. Halt doch, die zwei könnten noch tauschen, Straubing und Nürnberg.
Also ja,
Beide mit.
aber die zwei sind praktisch fix für 7 und 8.
Genau,
Also
so
die
sieben und acht, also die zwei haben jeweils Heimrecht,
haben recht, genau.
aber da könnten sich die Positionen noch tauschen. Also gehört Straubing auch noch dazu, dann theoretisch, weil wir nur gegen den siebten nicht spielen werden in dem Viertelfinale, und dann kann ja theoretisch alles noch möglich sein. Das heißt, Stand heute wäre es Straubing gegen Wolfsburg und Nürnberg gegen Schwenningen in einer Pre-Playoff-Serie, und ja. Würde Straubing weiterkommen, fällen die raus aus unserer Liste, weil man natürlich immer gegen den schlecht platzierteren spielen. Das heißt dann entweder Nürnberg oder Schwenningen. Und da wäre mir persönlich Schwenningen am liebsten. Ich weiß nicht, wie schaut es bei dir aus von diesen Teams?
Ja, also ich glaube, so, sollten die Platzierungen jetzt so bleiben, wie sie sind aktuell, bin ich erstmal eigentlich fest überzeugt, dass Straubing weiterkommt gegen Wolfsburg mit Heimrecht. Wolfsburg war einfach nicht stabil genug diese Saison. Und eigentlich Straubing für jeden Gegner, glaube ich, in dieser Serie sehr schwer mit Heimrecht Straubing. Und dann Wolfsburg gegen Schwenningen, Nürnberg gegen Schwenningen. Ja, also ich glaube auch, dass von den Teams, die da unten stehen, uns tatsächlich Schwenningen am besten liegt. Wolfsburg ist so undankbar, finde ich irgendwie. Ja, das ist so ein Team, das willst du nicht haben. Die haben jetzt zwar keine Bäume ausgerissen diese Saison, sind aber auch recht
Ja.
unberechenbar, spielen auch gut auf Körper. Das heißt, brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Also mein Wunschgegner von diesen Teams, Straubing ausgenommen, weil die kommen ja nicht in Frage, wenn sie Erster bleiben, wovon ich mal ausgehe. Also wenn sie erst also auf 7, also Erster in einem Pre-Playoff-Run bleiben, wäre tatsächlich Schwenningen mein Wunschgegner. So.
Ja, deckt sich das mit uns? Ja, Straubing, ich glaube, auf Derby habe ich keinen Bock in einem
Ja.
Viertelfinale. Ne, ist einfach nicht gut für die Nerven. Und da wäre
Frankfurt,
halt
ja, warte,
Schwenningen.
Frankfurt noch ein Satz dazu, weil ja, die kommen natürlich auch noch in Frage, ja. Das ist jetzt, die
Ja,
sind ja
Frankfurt
auch.
natürlich, aber dazu müsste halt Wolfsburg Punkte lassen am letzten Spieltag. Und Frankfurt muss gewinnen mit 3 Punkten oder halt 2 Punkte. Nee, die müssen 3 Punkte holen, weil sie das schlechtere Tordifferenz hätten. Also ist Frankfurt zum Siegen verdammt. Zwei Punkte bringt Frankfurt gar nichts. Außer Wolfsburg verliert achtstellig. Also achtstellig sage ich schon, mit 8 Toren Unterschied. Das glaube ich wird nicht passieren. Hoffen, also
Ja.
kann
Aber es
passieren,
gibt,
ne? Also.
da diese Konstellation, es gibt bei diesen Teams jetzt zwei, die uns diese Saison nicht so gut lagen. Und das ist einmal Nürnberg und einmal Frankfurt. Und ich glaube, dass ich tatsächlich, wenn ich die Wahl hätte, also wenn, je nachdem, wie die Konstellation dann aussieht, dass mir die Ice Tigers fast lieber wären als Gegner als Frankfurt.
Ja. Also, wenn es nach meinem Gusto gehen würde, kann die Tabelle genau so stehen bleiben, wie sie jetzt ist. Okay, bei München, Mannheim ist mir eigentlich scheißegal, wer Heimrecht hat. Aber wie gesagt, jetzt die Pre-Playoffs kann genauso stehen bleiben. Auf Frankfurt haben wir ja auch in der Saisonvorschau haben wir ja gesagt, okay, da kann es passieren, dass die eigentlich oben mitspielen könnten, aber auch Gefahr laufen, unten sich einzudrudeln. Und ja, die Lottozahl von Samstag können wir euch dann auch noch dann nach der Saison geben. Ja, aber das war halt einfach eine der Teams, wo es sagt, okay, das kann nach oben und nach unten ausschlagen. Frankfurt, du hast es ja vorhin gerade gesagt, zeigte zwei Gesichter. Die Gesichter gegen uns waren meistens bockstark. Ja. Und hat er dann aber auch, wenn es gegen Schwenningen zum Beispiel ging, ja, hat es dann mal ein paar auf den Arsch bekommen. Ne? Ich glaube, zweimal 7-1 und 7-2 gegen Schwenningen in der Vorbereitung auch schon 7 zu irgendwas gegen Schwenningen. Also Schwenningen und Frankfurt, das läuft nicht für die
Ja.
Löwen. Ja, also wie gesagt, ist Frankfurt für mich auch ein Kandidat. Okay, wenn sie auf 11 stehen bleiben, bin ich dankbar. Ne? Weil sie halt
Also
einfach
ich denke, dass die
unberechenbar sind.
Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht mehr reinkommen, sehr hoch ist.
Ja, also da muss schon viel passieren. Wolfsburg muss verlieren und Frankfurt muss gewinnen. Dann könnte Frankfurt theoretisch noch auf die 10 hüpfen und oder sogar auf 9 hüpfen, wenn wir gegen Schwenningen gewinnen, morgen am Freitag und Wolfsburg auch verliert. Wolfsburg und Schwenningen jeweils mit 68 Punkten. Also da ist doch einiges an Verschiebungen möglich. Da wird es morgen den einen oder anderen Flash-Score-Kicker DL-App-Nutzer geben, der unterm Spiel 8-mal aktualisiert, was sich das dann alle 5 Minuten ändert.
Die meisten wahrscheinlich in Düsseldorf.
Genau, du sagst es, dann kommen wir eigentlich, ja, das war ja gestern schon eigentlich die Partie des Tages. Hannes hat es ja auch in seiner ja, Rede vorm Spiel gesagt, Erster gegen Vierter zu dem Zeitpunkt war eigentlich das Spiel des Tages, aber das fand halt ein paar Kilometer weiter in Augsburg statt, der erste Showdown. Und da hätte theoretisch schon alles klar sein können, dass Augsburg zum dritten Mal in Folge als Tabellenletzter absteigt. Und die Partie war, also ich habe es auch nebenbei laufen lassen. Auf dem einen Monitor lief der Live-Ticker, ne, und auf dem iPad war es dann Augsburg gegen Düsseldorf und das war Wahnsinn, wie Augsburg da auch gekämpft hat. Wenn die das halt dann jedes Spiel so gemacht hätten, glaube ich, hätten die jetzt nicht solche Sorgen. Aber Iserlohn hat
Aber
sich ja gerettet.
ich hab mir das von Anfang an angeschaut gestern, weil ich musste ja zu Hause sein gestern und habe mir das so ein bisschen, wollte die Stimmung ein bisschen aufsaugen. War echt brutal und ich fand, Augsburg hat aber schlecht angefangen. Ne? Also es war jetzt nicht durchgehend im Spiel so, dass man sagt, die haben Düsseldorf überrannt, sondern es waren eigentlich die ersten 10 Minuten, haben wir eigentlich Düsseldorf gehört und da habe ich schon ge gedacht, okay, das gibt jetzt hier ja ein Abstiegsthema jetzt dann doch, ja. Und haben sich dann aber gefangen und dann kam das Publikum und dann, ja, war das wie ein
Das ist ein
Selbstläufer.
Hexenkessel. Ja. Der Spielverlauf sprach natürlich dann voll auf Augsburger Seite. Und ja, die haben sich erst einmal noch in einen weiteren Showdown gerettet für den morgigen Freitag. Also Düsseldorf spielt gegen Wolfsburg. Genau, gegen Wolfsburg. Und Augsburg ist zu Gast am Iserlohner Seilersee, die sich natürlich auch kurz vor knapp gerettet haben. Die Iserlohner waren ja auch immer ein Kandidat. Ich glaube, jede Woche hat jemand anders gesagt, okay, ich sehe den unten, ich sehe den unten, ich sehe den
Ja.
unten. Es hat sich ja gefühlt jede Woche geändert. Ja, sportlich hätten es beide verdient, dass sie runtergehen. Augsburg natürlich beim dritten Mal jetzt unten rumkrebsen. Sportlich absolut notwendig, dass sie eigentlich runtergehen müssten. Wobei ich aber heuer auch schon sage, Augsburg hätte ich besser eingeschätzt. Ich habe nicht damit gerechnet, dass die wieder so einbrechen und wieder unten mitspielen.
Haben wir alle vom Kader her.
Ja.
Saisonanfang, ja.
Aber das ist halt einfach mal, dass das nichts bringt, wenn du nach Namen einkaufst. Ein Larry Mitchell auch nicht zaubern kann, auch als Manager und als Trainer. Aber das sind wir jetzt ein bisschen zu weit weg, dass wir, sagen wir, das Spielerische von Augsburg einschätzen können. Wir bekommen es immer bloß so am Rande mit, was da halt passiert. Ist halt auch so, und da wird es auch definitiv ein Beben geben nach der Saison, egal welches. Da ist auch die Stimmung nach oben nicht so gut. Die Augsburger stehen natürlich hinter dem Verein. Also das ist schon, muss man auch sagen, leidensfähig mittlerweile, die
Ja,
Augsburger nach
ja.
3 Jahren.
Immer noch nach 3 Jahren höchste Auslastung der Liga im
Also
Stadion.
wie gesagt, Hut ab. Gibt es andere Standorte, die hätten da schon lange Rambazamba gemacht. Und das wäre, ist glaube ich aber auch nötig, dass Augsburg jetzt dann mal wirklich einen Kehr ausmacht und da wirklich mal Donnerwetter über das Kurt-Frenzel-Stadion zieht. Aber
Eine Anmerkung noch zum Spiel, eine Anmerkung zum Spiel gestern. Ich fand es tatsächlich dann ab der Hälfte vom Spiel das Auftreten der DEG und der einzelnen Spieler tatsächlich auch erschreckend. Also das war für mich vom Einsatz her und von der Körpersprache her erschreckend, wie sie da so ein wichtiges Spiel über sich haben ergehen lassen. Deswegen ist tatsächlich mein Tipp für den letzten Platz, ist ja nicht automatisch Abstieg, aber sehr wahrscheinlich zumindest dieses Jahr, ist klar, dass die DEG das nicht schaffen wird. Also ich glaube, dass Augsburg jetzt tatsächlich diesen Rückenwind von einem Freitagsspiel mitnimmt, Freitagsspiel, von einem Dienstagsspiel mitnimmt. Und mein Iserlohn, ja, die werden auch gewinnen wollen zu Hause, aber die sind gerettet. Die haben wahrscheinlich schon Partys gefeiert und keine Ahnung was alles. Und ich glaube, Wolfsburg kann Düsseldorf auch wehtun. Also da war auch so eine Szene nach dem Spiel, als die Mannschaft Richtung Fankurve gegangen ist und da abgewunken worden ist von den Fans. Also da ist auch kein Zusammenhalt mehr zwischen Fanbase und Mannschaft, das hast du richtig gesehen. Da haben die Spieler dann auch abgewunken Richtung Fans und so. Also da, puh, ich weiß nicht. Also ich sehe da eher für die DEG eher schwarz.
ja.
Ja.
Also ich als Ingolstädter sehe es natürlich so, das Derby würde fehlen, ne, wenn Augsburg weg wäre. Ist halt einfach so. Sportlich hätten sie es verdient. Also natürlich, wenn Augsburg in die zweite Liga verschwinden würde, hätte ich auch nichts dagegen, aber sie würden trotzdem irgendwie fehlen. Aber das merkt man natürlich erst, wenn sie dann weg sind. Und ich hätte dann lieber Augsburg in der Liga wie Dresden. Ja, ist so und deswegen glaube ich auch, dass es leider auch die DEG treffen wird. Es sind zwei Standorte, die gehören halt einfach in die deutsche Eishockey-Liga. Aber das ist halt eben das Leid von Auf- und Abstieg. Ne? Und ich glaube, jedes Stoßgebiet geht dann Richtung Ravensburg, die, sage ich jetzt mal noch, die eine größte Chance haben, wenn sie Meister werden in der zweiten Liga, dem Absteiger aus der deutschen Eishockeyliga mal wieder den Arsch zu retten.
Die hatten einen ziemlichen Lauf zum Schluss, ne?
Ja, also, die haben jetzt, glaube ich, jetzt sind sie jetzt Dritter geworden, glaube ich, Dritter waren es.
Naja.
Ja, da war ja dieses der Spielausfall von Landshut in Krefeld. Das hat jetzt die Punkte ein bisschen verschoben und ja, also auf alle Fälle Kooperationspartner Ravensburg auch in den Top 4. Ging, glaube ich, heute auch die Pre-Playoffs los in der zweiten Liga. Und ja, wird auf alle Fälle spannend, ne, was da unten passiert. Und weil du auch gerade Düsseldorf sagst, ich habe mir dieses Drittelpausen-Interview vom ja, Geschäftsführer, vom Wirt.
Harald Wirth, ja.
Wirt allerdings, also sagen wir mal eine Base, wenn das jetzt einer von unserem Verein gewesen wäre, der so dilettant,
Katastrophe.
sorry,
Katastrophe, das Interview.
auftritt und ich glaube, wenn du den gefragt hättest, ob er irgendwelche Vereine aus der zweiten Liga kennt, der hätten wahrscheinlich nicht mal Krefeld zusammengebracht. Also der kam für mich rüber, als ob der in einer Bubble lebt und alles ist rosa, rot und alles schön und ja, es läuft halt nicht. Also war sehr unprofessionell, also meine persönliche Wahrnehmung sehr unprofessionell. Wenn ich halt nichts zu sagen habe und auch keine Ahnung habe, dann sage ich halt gar nichts. Aber
Also ist lustig, weil ich hab das auch erstmal nicht gesehen, das Interview in der Drittelpause, weil da habe ich dann auf Englisch umgeschaltet. Und weil die Spiele ein bisschen versetzt waren durch die, ja,
ja.
die Zeit war ja gleich, aber es versetzt sich ja dann immer durch die
In ein
je
paar
nachdem, wie viel
Minuten waren es ja.
abgesprochen wird. Genau. Und dann habe ich die Kommentare gesehen auf der DEG-Seite zu diesem Interview. Und ich wollte dann wirklich auch sehen, ob das wirklich gerechtfertigt ist. Und ich muss sagen, auch natürlich sind persönliche Beleidigungen, sollte man unterlassen auf Social Media, ganz klar, ja. Aber ich glaube, in der Emotion, wenn du siehst, wie empathiebefreit dieser Mann in so ein Interview geht, ja, und auch eigentlich gar nicht weiß, wovon er spricht, und hier irgendwelche Schlösser baut, die gar nicht da sind. Ja, das war wirklich schon ein ganz, ganz starkes Stück. Und ich denke, da wird es auch, sollte die DEG dann wirklich runtergehen. Also eigentlich egal, was passiert, da muss bei der DEG auch einiges auf links gedreht werden.
Ich glaube, bei jedem Verein, der da unten ist. Aber auf alle Fälle war das halt auch mal interessant, einfach mal andere Spiele so ein bisschen zu beobachten. Und da war bei uns gerade auch Pause, wo dieses Interview gekommen ist. Und das habe ich mir halt angeschaut. Und ja, ich habe auch diese Kommentare gelesen. Und dann habe ich gesagt, okay, ist gerechtfertigt die Meinung. Und ich glaube, da kocht die Soße schon drüber oder die ist schon verkocht. Also da brennt wirklich der Baum. Und es wird wahrscheinlich auch meiner persönlichen Meinung nach Düsseldorf treffen. Aber es ist alles möglich. Die Liga ist so verrückt. Und ich habe auch schon, glaube irgendwo mal die Idee geschrieben, ist, lass beide Mannschaften in ihren Partien in die Overtime gehen. Ne? Und dann die eine gewinnt, die andere verliert. Ne? Durch so ein Arschlochtor. Ne? Wie bitte wäre das dann eigentlich? Ja, aber. Dann sind es erst einmal noch 8 Wochen zittern, ne, bevor der Verein irgendwas mal richtig planen kann. Außer, sag jetzt mal, das Halbfinale ist relativ schnell klar, dass es die eines oder vier von fünf Teams sind, die aufstiegsberechtigt sind. Dann kann man, ne, sagen wir, eine Woche früher planen oder 2 Wochen früher planen. Dann ist der Cast nämlich bissen und wir haben nächstes Jahr ein neues Gesicht in der deutschen Eishockey-Liga. Genau, also genug gequatscht über die Lage der Liga, über unseren Saisonendspurt. Hier morgen noch das Spiel gegen Schwenningen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, das wird Schwenningen, weil es ist eigentlich immer so, dass wir gegen Teams meistens antreten, gegen die wir in einem der letzten 3, 4 Spiele vor Saisonende immer gespielt haben. Das war gefühlt immer so. Also wird Schwenningen. Es kann aber
Ja, kann
Frankfurt
sein,
werden. Also,
kann
ja,
sein.
irgendwas ist ja immer. Ne? Gut. Dann gibt es ein Thema, was der ERC sich jetzt noch aufgebürgt hat, so kurz vor den Playoffs. Natürlich auch aufgrund der Planung für die kommende Saison. Das Thema Dauerkarten. Da gibt es ein bisschen, wo wir das Ganze splitten müssen. Das ist einmal die angekündigte Preiserhöhung, ne? Moderate Erhöhung, also um. Im Schnitt sind es, glaube ich, 5%, glaube ich, wenn man es umschlägt, was die Dauerkarte teurer wird. 90 Cent pro Spiel. Also für ein Stehplatz Erwachsenenticket in der Frühbucher-Variante sind es dann 410 Euro. Ja, was wird nicht teurer aktuell? Also von daher glaube ich, hat der ERC hier auch keine andere Wahl gehabt, als auch hier den Preis nach oben zu setzen für die ganzen Karten. Und dann gibt es hier auch eine wichtige Änderung für alle Dauerkarteninhaber. Und da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir das richtig einordnen und dass es auch nicht falsch rüberkommt. In der aktuellen Saison, also in der wir uns gerade befinden, hat der ERC ja vor der Saison ein neues Abo-Modell implementiert. Das heißt, du bist vor der Saison als Dauerkarteninhaber, hattest die Wahl, so einen All-Inclusive-Preis zu zahlen. Das heißt, du zahlst ein bisschen mehr. Ne, hast alles drin und umgerechnet, glaube ich, war es ab Halbfinale Spiel 2, also ab Hälfte der möglichen Spiele, kommst du besser weg. Das heißt, der ERC würde draufzahlen. Das war so ein bisschen Joker, weil theoretisch, wenn der ERC in den Pre-Playoffs gelandet wäre, hätte dort nur ein Spiel gehabt, ne, weil man nach 2-0 halt einfach ausscheiden, wäre das Geld trotzdem futsch. Das heißt, du zahlst einfach schon mal deine Spiele. Und kannst aber auch nur mit einem rausgehen. Das ist so ein bisschen Pokern, ne, mit der Saison. Und da gab es auch einige Diskussionen, was es ist. Und wer dieses Abo nicht abgeschlossen hat, hat immer noch die Möglichkeit, innerhalb von einer Frist während der Playoff-Verkaufsphase sein Spiel oder sein Ticket für die Playoffs auf seine Dauerkarte zu buchen. Also es gibt ein Vorverkaufsrecht für Dauerkarteninhaber. Und das ist das Modell, was jetzt ab nächster Saison nur noch gibt. Das heißt, ab nächster Saison ist es so, sollte der ERC wieder in die Playoffs kommen, muss jeder Dauerkartenbesitzer, der sich eine Dauerkarte gönnt, in den Ticketshop reingehen, dort seine Karte aktivieren. Man kann auch ganz normal mit seiner Dauerkarte rein. Du brauchst kein E-Ticket für das Spiel im Einzelfall, sondern du aktivierst halt einfach dieses Spiel und es wird dann quasi direkt abgebucht. Es wird nicht so, wie es vor 2 Jahren, also noch im alten Modell war, dass es halt einfach nach der Saison eine Sammelabbuchung gab von allen Spielen, die halt stattgefunden haben. Das geht technisch nicht mehr, weil man ja in dieser Saison das zu einem oder dem Anbieter des Ticketings zu Eventim abgegeben hat. Und deswegen ist das leider nicht mehr möglich, so wie es der Jetzi auch gesagt hat, dass es hier einfach Spiel für Spiel abgebucht wird. Es ist das gleiche, wie wenn du jeden zweiten Tag einfach ins Kino gehst. Du musst dir deine Karte kaufen, ne? Hast aber deine 24, 48 Stunden, je nachdem, Zeit, dein Ticket über das Portal zu aktivieren.
Genau, aber du kriegst die Karte safe. Das ist ganz wichtig.
Genau.
Da gibt es kein Wenn und Aber, sondern du bist auf jeden Fall vorgemerkt und hast dann eine gewisse Frist, in der du da quasi diesen Haken setzen musst, um dann die Karte
Deine
zu
zu aktivieren,
aktivieren.
genau.
Ja, genau.
Genau.
Wichtig, wir sprechen von der nächsten Saison, nicht von der aktuellen. Ne? Also nicht, dass das
Genau,
hier
also
noch
jetzt in
ein.
den Playoffs läuft es so, wie es bisher ist. Wir reden jetzt hier, weil halt auch heute Mittag der Dauerkartenverkauf für die kommende Saison gestartet ist. Und über diese Playoff-Anpassung, über diesen Vorverkauf gibt es jetzt eine Diskussion, wo ich mich sage, okay, kann ich mich stellenweise anschließen? Der eine sagt, es ist ja nur ein Haken, ne? Kann ich mit leben? Kannst du damit leben, weil du bist, sag jetzt mal, auch etwas technikaffin. Aber ich höre schon quasi das Telefon läuten. Meine Mama ist am Telefon. Du, Markus, buch mir mal bitte meine Karte. Ich kann das nicht. Ne? Es ist, also jetzt mal, die Leute, die nicht so technikaffin sind, werden da so ein bisschen Probleme haben. Und dann gibt es natürlich auch, Matze, du hast es ja selbst gesagt, gerade ein paar Konstellationen, die vielleicht in einem Klärfall blöden ausgehen. Weil
Genau.
bei dir zum Beispiel gerade keine Dauerkarte
Ich habe
überhaupt drin
momentan
ist.
weder meine Dauerkarte in meinem Kundenkonto noch die neue noch das
Ja.
Angebot der neuen Dauerkarte. Das ist gerade in Klärung. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass, also ich habe aktuell macht es mir nichts, weil ich habe aktuell das Ticket mit der Playoff-Option. Das heißt, ich habe gegambelt und habe die 502 Euro bezahlt für den Steher inklusive Playoffs. Das heißt, da passiert jetzt nichts. Ich muss da jetzt nichts proaktiv machen. Also ist es mir eigentlich egal, ob die, außer ich würde die Karte jetzt elektronisch weitergeben wollen. Das würde jetzt aktuell nicht gehen. Aber mal angenommen, nächstes Jahr, du gehst dann in dein Kundenkonto und dann ist dieses Ticket auf einmal nicht da und du kannst es nicht aktivieren. Dann ist es irgendwie madig, ja.
Ja.
Aber ja, ich unterstelle mal, dass es vielleicht auch keine Masse ist, die das Problem hat. Vielleicht irgendwie, keine Ahnung, eine Besonderheit bei mir. Nichtsdestotrotz haben viele, die ich kenne, gesagt, dass eine stinknormale Playoff-Option, so wie sie früher war, also nicht diese Gambling-Funktion, sondern Option, sondern dass man einfach sagt, man hat safe eine Dauerkarte mit Playoffs und dann nach der Saison oder nach jedem Spiel von mir aus wird das dann einfach automatisch abgebucht. So hat dann aber den Hintergrund, dass der ERC, wie Markus schon erwähnt hat, zum einen diesen kompletten Service ausgelagert hat zu Eventim, und diese nachträgliche Abbuchung aller Spiele, das geht technisch bei Eventim nicht. Also da müsste man dann auch eine extra Einverständniserklärung abgeben und wie auch immer, ja, alles sehr kompliziert. Und der ERC hat das früher händisch gemacht. Ja. Also das muss man sich mal vorstellen. Die haben diese Abbuchung nach Saisonende, haben dann wirklich Kollegen in der Geschäftsstelle alles händisch ausgelöst. Eine Heidenarbeit für zwei, drei Leute über mehrere Wochen. Ja, man wollte einfach diesen Aufwand
Ja.
ja einfach irgendwo nicht mehr haben, was verständlich ist. Ja. Also wir sprechen hier von Menschen,
Der
die dann
Aufwand
wochenlang.
wurde nicht weniger, die Leute immer weniger, ne? Und
Ja.
es war halt einfach auch nicht mehr machbar und deswegen hat einfach auch der ERC reagiert, hat das quasi outgesourced, wie es in unserer Fachsprache so schön heißt. Alles schön und gut, also war auch absolut verständlich. Da finde ich auch, okay, diese Variante, wie du sie jetzt diese Saison hast, haben scheinbar nicht so viele genutzt, weswegen der ERC dann auch so entschieden hat, okay, wir machen das nur noch so mit diesem Verkauf. Ja, ist erstmal so. Also wie gesagt, ich finde es natürlich schade, was natürlich auch so ein bisschen den Dauerkartenbesitzer einen Wert geboten hat. Ich muss mich um nichts kümmern. Jetzt musst du dich ja trotzdem Spiel für Spiel einloggen, Haken setzen, speichern, fertig. Eine Sache von 2 Minuten, ja, aber es hat keinen Mehrwert für mich persönlich, ob ich jetzt dann theoretisch an die Tankstelle fahre, ne, mir eine Karte hole, ne, oder halt dann einfach übers Kundenkonto. Also der Mehrwert als Dauerkartenbesitzer wurde genommen, verständlich oder nicht, kann jeder sein Bild selber machen. Ich finde es schade, kann es aber auch verstehen. Ja. Ich weiß nicht, ob man sich da jetzt, sage ich jetzt mal, an Gebühren totgezahlt hätte, wenn man dieses Gambling, wie du das hast, weiter betrieben hätte. Und wenn es dann nur, sage ich mal, 20% sind oder keine Ahnung, kennst die Zahl natürlich nicht. Aber ist so, Stand heute gibt es für die kommende Saison nur noch diese eine Option. Und ja. Dann gibt es noch eine Änderung zur kommenden Saison und die wurde jetzt, glaube ich, vom ERC. Man muss hier auch den ERC loben, ne, wo ich auch mal sagen muss. Er hat das sehr, also für mich als Nicht-Betroffener, auch dargestellt. Heute auch noch mit einer Zusatzmeldung, da kommen wir gleich dazu. Aber es wird eine Änderung geben in der Saturn Arena zur kommenden Saison, nämlich wird der Block M zu einem Sitzplatz umgebaut. Das heißt, dort halbiert sich die Platzverfügbarkeit von, ich sage jetzt mal, 400 Stehplätzen, während knapp 200 Sitzplätze, die sind aufgeteilt in drei verschiedene Kategorien. Je weiter oben du hockst, umso teurer werden die Karten. Auf alle Fälle, Block M wird zum Sitzplatz, weil halt einfach die Nachfrage und nach Sitzplatzkarten einfach enorm angestiegen ist in den letzten Jahren, vor allem in den letzten 1,5 Jahren oder fast 2 Jahren, seit so ein Corona-Ding an uns vorbeigezogen ist. Ist nicht nur ein Phänomen in Ingolstadt, sondern überall. Das hat einfach der Sitzplatz gefragter ist, mehr denn je. Und der ERC hat das sehr transparent dargestellt, warum man sich dazu entschieden hat. Muss man sagen, okay, Kommunikation war top. So, jetzt kommt aber das große So und Aber. Betrifft natürlich dann auch ein paar Dauerkarteninhaber im Block M. Und wir haben uns auch mit ein paar Kollegen, für uns sind es Kollegen, weil sie auch bei uns in der Firma arbeiten, die eine Dauerkarte besitzen. Oder auch über Social Media haben sich einige Fans ausgekotzt. Es gibt sogar schon Petitionen, dass die Kommunikation sehr ja, kurzfristig war. Also gefühlt noch am selben Tag in der Früh. Hey, übrigens, das ist der Plan. Das sind deine Optionen für dich als Dauerkartenbesitzer im Block M. Und eine Stunde später kommt die offizielle Meldung, was passieren wird. Und da finde ich es ein bisschen schade, wie es abgelaufen ist. Ich habe auch mit der Petra, mit der Fernbeauftragten, gefragt, hey, habt ihr da irgendwas im Vorfeld mitbekommen, ob es da eine Kommunikation zwischen den Fans gibt? Na, es wird, der Plan war bekannt, ja, und die Fans werden frühzeitig informiert. Wahrscheinlich war das früh einfach in der Früh und das zeitig halt dann einfach 3 Stunden später. Ich glaube, das Echo ist dort auch in der Geschäftsstelle angekommen, dass das vielleicht nicht so gut war. Der ERC hat heute auch eine sehr, sehr ausführliche Kommunikation über die Beweggründe, warum man das Ganze auch gemacht hat, mit Statistiken über die Auslastung. Und da war M halt einfach auch, wie Sie es auch ursprünglich gesagt haben, der wenigsten genutzte Stehplatzblock. Ich glaube, das waren knapp 67% im Schnitt, weshalb man sich halt einfach dafür entschieden hat. Und die Entscheidung kann ich absolut wirtschaftlich nachvollziehen, ne? Und ich finde auch weiterhin diese Kommunikation in der Art und Weise, was getan werden muss, sehr transparent. Aber der Zeitpunkt, das Timing mit den betroffenen Fans war, ich sage jetzt mal, ein Fall für eine Lesson learned. Sollte man wieder auf irgendwelche Ideen kommen, irgendwelche Anpassungen zu geben, dass man das vielleicht eine Woche früher, keine Ahnung, macht. Ich hatte auch ein Gespräch mit dem Daniel Lang vorgestern, wo diese Meldung rausgekommen ist. Er hat mir auch über diese Beweggründe dann gesagt. Ich kann es alles nachvollziehen. Also, um Gottes Willen, habe auch hier gesagt, ihr habt das eine super Kommunikation aufbereitet. Ich kann aber auch jeden Fan und Fanclub, ne, die M-Panther zum Beispiel mit ihren 15, 20 Leuten, die da seit Jahren immer am selben Fleck stecken, die jetzt natürlich ja auswandern müssen. Ich kann sehr verstehen, dass da der Unmut groß ist. Vor allem, wenn man so kurzfristig vor vollendeten Tatsachen steht. Ich glaube, hätte man so den Dialog vorher gestartet und die Fans abgeholt, hey Leute, so schaut's aus, wir werden das machen. Nicht, wir hätten da eine Idee, ne? Was sagt ihr dazu? Sondern wir werden das machen. Das sind deine Optionen, dass man das im Vorfeld macht. Und ich glaube, dann wäre diese komplette Diskussion jetzt gerade nicht so unnütz zur unnützigen Zeit, wo wir eigentlich vom Mindset eigentlich komplett andere Sorgen und alles Friede, Freude, Eierkuchen hätten. Hat sich der ERC wieder so selber ein Ei ins Nest gelegt, was unbrauchbar ist. Ne? Und ist meine persönliche Meinung, hätte man anders lösen können auf diesen Hinblick. Und ja, die M-Panther werden da, haben wir eine Petition gestartet für den Verbleib. Kann man natürlich auch seine Meinung drüber bilden. Ich kann es aus Sicht vom ERC absolut verstehen. Ich kann aber auch jeden verstehen, der jetzt da ein bisschen angesäuert ist. Ich glaube aber nicht, dass es irgendwelche Probleme gibt, wenn jetzt dann, sagen wir es mal, die Dauerkartenbesitzer im A-Block oder in welchen Blöcken auch immer sie dann unterkommen, da Reibereien haben, vor allem im A-Block nicht. Natürlich gibt es dann den einen oder anderen Dauerkartenbesitzer, der natürlich da seinen Platz für sich beansprucht und sagt, hey, ihr da drüben, ist mir egal, wo ihr hockt, aber nicht auf meinen Stehplatz. Ja, das wird am Anfang wahrscheinlich ein bisschen knistern, aber ich glaube, Facebook gab es einen Kommentar aus Schwenningen, die das ja auch erst vor ein paar Jährchen hinter sich gebracht haben und es war die beste Entscheidung, was der Verein machen konnte. Stehplätze verringern, Sitzplätze aufbauen und auch wenn es jetzt kuschelig im Stehplatzbereich ist, es war, hat Schwenningen dadurch oder durch diesen Umbau im Allgemeinen mit einer der höchsten Auslastungen der kompletten Liga.
Ja, und es wurde ja auch viel diskutiert, warum jetzt ausgerechnet M-Block. Ich glaube, das kann man auch kurz erläutern. Ja, wir haben einfach, man hat es zweidimensional angeschaut. Man hat zum einen geschaut, wo befinden wir uns mit dem M-Block? Fakt ist halt, dass der M-Block an den VIP-Bereich angrenzt. Und zwar nicht nur was den Sitzplatzbereich vom VIP betrifft, also aus dem kleinen VIP, sondern nach oben. Das, was jetzt aufgemacht wurde, der kleine VIP. Also schon allein konzeptionell passt es da halt am besten. Und was eben noch dazu kommt, dass die Auslastung vom M-Block am geringsten ist von allen Blöcken, die wir haben. Und auch die wenigsten Dauerkartenbesitzer betroffen sind. Ne? Natürlich gab es dann auch die Frage, ja, warum nicht A-Block und so weiter? Oder warum nicht Gästeblock in den A-Block verlegen? Ist auch ganz einfach zu erklären, weil sowohl der A-Block als auch M-Block eine höhere Kapazität haben als der N-Block, als der Gästeblock. Und da sind nämlich nur 450 Personen, Kappa am Start und jeweils im A und im M sind es weit über 500. Ja? Das heißt, du würdest dann circa 100 Tickets oder vielleicht sogar knapp drüber dann an Gästefans dann weitergeben, ja. Und deswegen, ja, ich kann auch verstehen, da wurde mir auch schon mal geantwortet, du bist ja nicht betroffen, du hast gleich reden, verstehe ich. Also mir wird es wahrscheinlich genauso gehen. Aber ich verstehe eben auch die wirtschaftlichen Zwänge, die es gibt.
Ja.
Und ich kann auch hier aus meinem Umfeld auch erzählen, dass ich hier auch angefragt werde, weil viele wissen, dass ich ja aktiv beim ERC unterwegs bin als Fan und auch hier mit dem Pantherholiker, dass ich auch schon angefragt wurde wegen Tickets, weil Menschen mit Kindern einfach mal ins Eishockey gehen wollen. Und das funktioniert einfach nicht, weil alle Spiele irgendwie in absehbarer Zeit sitzplatztechnisch einfach ausverkauft sind. So, ja. Und wie gesagt, da kann ich dann schon verstehen, dass der ERC sagt, wir wollen dann neue Kundenschichten vielleicht oder Fanschichten auch irgendwo abgraben, ja, und ihnen auch die Möglichkeit geben. Und du hast dann einfach mal um die 200 oder 250 Sitzplätze zusätzlich, ja. Und
Ja.
das ist dann schon einfach eine Ansage, ja, muss man einfach mal so sagen. Und ja, schade für die M-Panther und alle, die schon vielleicht seit sogar Arena-Eröffnung im M-Block stehen. Schade für die Leute, kann ich komplett nachvollziehen. Auf der anderen Seite kann ich auch nachvollziehen, dass es wirtschaftlich einfach notwendig ist, da irgendwas zu verändern. Und auch, es kam auch das Argument, naja, wir sind aber ja dann von der Gesamtkappe auf 4.600 ein paar Zerquetschte. Ja, sind wir, aber am Ende des Tages, wenn man das durchrechnet, dann geht es halt auf. Ja.
Genau. Du hast ja auch gerade gesagt, die Kapazität wird sich dadurch auch in der kommenden Saison um knappe 200 verringern. Die Älteren unter uns werden sich erinnern, das ist für die Saturn-Arena ja auch nichts Neues. Als der Laden aufgemacht hat, hatten wir, glaube ich, 4.680, um genau zu sein, Zuschauer. Nur durch einen Umbau im VIP-Bereich hat man nochmal plus 200 generieren können. Also ist jetzt nichts Tragisches für den ERC und aus wirtschaftlicher Sicht absolut nachvollziehbar. Und du hast es auch gerade gesagt, für spontane Sitzplatzbesuche zusammenhängend, also es geht wirklich um die Zusammenhänge, also eine Family mit zwei Erwachsenen, zwei Kindern oder eine Gruppe von 4 Leuten zusammenhängende Plätze, sehr spontan, ist fast nicht machbar.
Genau, also es geht auch, glaube ich, gar nicht darum, jetzt irgendwie, dass man am Spieltag selber noch irgendwelche Sitzplätze bekommt, zusammenhängt, sondern dass es möglich ist, in absehbarer Zeit, also wenn ich sage, okay, ich würde gerne in 3 Wochen ein Spiel besuchen oder in 4 und ich will mit meinem Sohnemann dahin gehen und ich will nicht in den Stehplatzblock, ja, dass ich dann vielleicht noch eine Chance habe, Sitzplätze zu ergattern. Ja, und das ist aktuell in der Saison, ich habe da auch für den Max hier, mein Nachbar, auch mal geschaut und da habe ich wirklich, ich glaube, das war Ende November. Und da waren, meine ich, bis Anfang Februar alle Sitzplätze ausverkauft.
Ja.
Noch so vereinzelte waren dann frei. Ja. Und das ist dann halt ja die Krux, die dann dazu geführt hat, dass man die Entscheidung getroffen hat. Ne.
Und der ERC hat halt einfach die Nachfrage an VIP-Plätzen, also die VIP-Hospitality, die enorm gestiegen ist. Da hat der ERC jetzt auch durch diesen Family and Friends VIP-Bereich, den sie ja umgebaut haben, schon investiert. Und jetzt natürlich auch, erhofft man sich dadurch natürlich auch den einen oder anderen, hey, geil, hinter uns ist das so ein VIP, ne? Kostet mich 75 Euro, ne? Nehme ich halt den. Ne? Uli Hoeneß hat immer gesagt, die in ihren Logen, die zahlen die Zeche und nicht ihr mit euren 7 € Stehplatz. Okay, 7 € Stehplatz ist ein paar Jährchen her. Ne? Mit ihrem Zwanni für einen Steher. Und die machen das gerade nicht fett. Ne? Es gab abenteuerliche Kommentare, also absolut verständlich. Wichtig ist aber auch, bleibt bitte sachlich. Also da waren auch wieder Kommentare dabei, wo man sich sagen würde, hey, Alter, so kannst du mit deinem Mann oder mit deiner Frau zu Hause reden oder mit deinen Kindern, aber nicht hier auf Social Media. Also da waren schon ein paar Sachen dabei, wo ich sage, okay, war ein bisschen drüber. Viele sachliche Kommentare, absolut gerechtfertigt. Kommunikation ist auch wichtig und Kritik auch. Aber bleib doch bitte sachlich. Und auch wenn jetzt, sage ich jetzt mal, emotional das natürlich an einem nagt, dass man jetzt hier seinen Stammplatz verliert. Es ist nicht schön. Würde mir wahrscheinlich genauso stinken. Aber ich vergleiche es einfach mal mit einer Mietsache. Wenn ich 20 Jahre in einer Mietwohnung bin und dann kommt auf einmal eine Kündigung auf Eigenbedarf, muss ich damit leben. Ne?
So.
Hab zwar dann meine Zeit, ne, meine Optionen, die mir freigehalten werden, aber an der Sache ändert sich nichts. Und so ist es einfach jetzt hier halt auch. Gut, machen wir trotzdem jetzt einen Haken dahinter. Über die Sache, wir reden jetzt über nächstes Jahr schon, obwohl wir jetzt noch ein paar Wochen vor uns haben, die, sagen wir jetzt mal, uns allen das Leben versüßen wollen, den Geldbeutel trotzdem schmälern, wenn es natürlich dann Richtung Playoffs geht und vielleicht auch die eine oder andere Auswärtstour. Aber Ich glaube, wenn wir uns jetzt hier auf die Zielgerade bewegen, zwei kleine Sachen noch von mir. Einmal das Thema mit den Auswärtsfahrten. Also es steht ja immer noch nicht fest, gegen wen wir spielen, ne? Logischerweise. Ihr könnt euch aber beim Tom von den Panther Fans on Tour schon anmelden, zumindest für Spiel 4. Da geht definitiv ein Bus. Einfach anmelden bei den Panther Fans on Tour. Auch die anderen Spiele gibt es schon, sage ich jetzt mal, eine Vormerkerliste, sollte was zusammengehen. Preise stehen halt absolut noch nicht fest, weil der Gegner noch nicht feststeht. Das wird dann sehr kurzfristig auf der Fanprojektseite passieren und über Social Media. Dann gibt es am morgigen Freitag bei unserem Auswärtsspiel gegen Schwenningen wieder eine tolle Aktion, nämlich der Spieltag gewidmet Powerplay für Frauen, jetzt auch zum Weltfrauentag, der jetzt dann ansteht. Gibt es wieder eine Aktion der Spieler, Frauen, Spieler, Partnerinnen, die da wieder die Trommelwirbel gestartet haben. Es gibt eine Tombola, es gibt einen Stand, wo man T-Shirts mit dem Logo kaufen kann. Es gibt verschiedene Aktionen. Bei der Tombola sind Spielertrikots, Schläger, ein Grillset aus Eishockeyschlägern. Wer das sowas kennt, das ist echt cool. Ich habe auch sowas. Ne? Ist echt cool gemacht. Schaut auch am Stand vorbei und der ganze Erlös geht dem Frauenhaus Ingolstadt, dem Wirbelwind e.V. und Zonta-Club Ingolstadt zugute, die sich da einfach für die Frauen hier in der Region einsetzen. Und wir hatten ja auch schon den ein oder anderen Aufruf zur Sachspende und auch hier nochmal eine tolle Sache, auch für das Engagement unserer Spielerfrauen an dieser Stelle. Und das teilen wir natürlich mit unserer Reichweite herzlich gerne.
Absolut.
Gut, Matthias, mein Freund, ich habe jetzt nichts mehr auf meiner Liste, was ich jetzt noch unbedingt mit dir besprechen möchte.
Ja, ich kann nur sagen,
Ja.
Playoffs, Baby. Ja, also es ist jetzt morgen nochmal aufwärmen.
Ja. Ja. Morgen
Ja, beziehungsweise am
nochmal
Freitag. Freitag, ne, morgen.
Probedurchlauf. Ja, wir haben uns jetzt gerade nochmal unterhalten, wie es jetzt dann in unserem Playoff-Modus ausgeht. Also wir werden eine Folge machen, Runde für Runde. Das heißt, zu den jeweiligen Runden gibt es eine Podcast-Folge, wo wir vielleicht auch jemanden einladen von den jeweiligen Gegnern. Schauen wir mal, wer es wird. Ne? Und ob wir da vielleicht mal Expertise aus anderen Lagern zu uns in die Runde holen. Und dann werden wir erstmal Runde für Runde und dann hoffentlich weit, weit weg, ne? Eine Folge, Saisonabschluss, wie auch immer sie dann ausschauen möchte, werden wir dann bringen. Und das heißt erstmal, gehen wir in den sogenannten Playoff-Modus. Ne? Es wird auch die nächsten 8 Wochen nicht mehr rasiert. Ne? Wer rasiert, verliert. So das Motto.
Genau, und könnt ihr schon mal darauf einstellen, letzte Folge ist dann um den 1. Mai herum, dann bei uns.
Ja, in welchem Zustand auch immer.
Ja.
Ja. Gut, dann. Matthias, es war mal wie immer ein inneres Blumenpflücken mit dir. Ich wünsche dir was. Bleibt
Danke,
gesund.
Markus, war mir ein Vergnügen heute.
Passt auf euch auf, schaut nach links und nach rechts in euren Umfeld, auch ganz wichtig. Und wir sehen uns im Stadion spätestens dann zu den Playoffs wieder. Bis
Gebt Gas.
dahin,
Bis dann.
Servus, pfiat euch, Habadere.
Wenn du mehr von der Taskforce Kleeblattl und vom Pantherholiker erfahren möchtest, besuche uns auf unserer Webseite pantherholiker.de. Dort findest du unseren Podcast oder auch den exklusiven Pantherholiker Shop. Abonniere unsere Social Media Kanäle auf Instagram, Facebook, X oder TikTok. Hashtag nur der ERC.